SRF 1.
«12.30 Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformationen des Schweizer Radios. Adieu CO2-Gesetz. Der Nationalrat versenkt die verwässerten Vorschläge zum Klimaschutz. Dazu die Frage an die Dozentin für Konsumverhalten an der ETH Zürich. Geht Klimaschutz denn nicht auch ohne Politik?
Klimaschutz funktioniert und geht, wenn man die notwendige innere Motivation mitbringt, dass der innere Antrieb, sein Verhalten zu ändern.
Weiter im Rendezvous. Die Reportage vom Hafen in Dover, die zeigt, ohne diesen funktionierenden Hafen, dieses wirtschaftliche Herzstück, ist die britische Industrie tot. Und ein Bundespräsident auf dem Randstein in Manhattan. Dieses Foto von Alain Berset ging um die Welt.
Ich wollte unbedingt draußen sitzen, weil ich meine, die Luft war langsam ein bisschen dünn innerhalb der Gebäude. Und ich musste unbedingt auch einen Ort in Schatten finden, wegen meiner Frisur. Die Sonne war ziemlich hart.
Wir reden mit dem abtretenden Bundespräsidenten über Bodenhaftung, Händeschütteln und Motivation im Tagesgespräch um 1. Rendezvous mit Simon Loi, guten Tag. 4 Verhandlungstage und am Schluss außer Spesen nicht viel gewesen. Der Nationalrat hat das CO2-Gesetz in der Gesamtabstimmung heute Vormittag abgelehnt. Weder rechts noch links konnte damit etwas anfangen. Aus dem Bundeshaus Philipp Burkhardt.
Artikel um Artikel hat eine meist hauchdünne Mehrheit von SVP und FDP der Vorlage für ein revidiertes CO2-Gesetz die schärfsten Zähne gezogen. Letzte Woche sprach sich der Nationalrat gegen Massnahmen im Inland zur Umsetzung des Klimavertrages von Paris aus. Heute nun wollte die knappe Mehrheit des Rates auch noch allen Firmen und selbst Privathaushalten die Möglichkeit eröffnen, sich von der CO2-Abgabe auf Brennstoffen wie Heizöl zu befreien. Dies würde nur zu noch mehr Bürokratie führen, kritisierte Umweltministerin Doris Leuthard in scharfen Worten.
Dann haben wir also tatsächlich ein Monster geschaffen.
Diese Einschätzung hat sich die Ratslinke am Schluss der Beratungen angeschlossen. In einer unheiligen Allianz zusammen mit der SVP haben SP und Grüne die Vorlage in der Gesamtabstimmung versenkt. Mit 92 gegen 60 Stimmen bei 43 Enthaltungen, vor allem aus SP und BDP. Nach dem Absturz folgt die Abrechnung. SP-Fraktionspräsident Roger Nordmann richtet schwerste Vorwürfe an die Adresse der Freisinnigen.
Die Hauptschuld an diesem Schlamassel trägt natürlich die FDP, die das Gesetz dermaßen geschwächt hat, dass es keinen Sinn mehr hat.
FDP-Nationalrat Christian Wasserfallen schlägt zurück. Die Kritik von links sei einfach nur billig.
Ich begreife nicht, warum Linksgrün einen derartigen Klimanationalismus betreibt und nur die Schweiz anschaut und alles, was rundherum um uns passiert, ist ihnen egal. Das begreife ich nicht. Also die Massnahmen wurden ja nicht von uns jetzt abgelehnt in der Gesamtheit, sondern von Linksgrün.
Und von der SVP. Allerdings aus ganz anderen Gründen. Die Vorlage, wie sie der Nationalrat gezimmert habe, hätte die Falschen getroffen, sagt Parteipräsident Albert Rösti. Der Benzinpreis wäre um 8 Rappen pro Liter gestiegen, der Heizölpreis um 20 Rappen pro Liter.
Diese Belastung wollen wir den KMU, den Haushalten, die das berappen müssen, insbesondere dem ländlichen Raum, weltweit von öffentlichem Verkehr, nicht aufbürden, zumal es auch klimapolitisch nicht das Erwartete bringen würde.
Umweltministerin Doris Leuthard zeigt sich nach ihrem letzten Auftritt im Nationalrat als Bundesrätin schwer enttäuscht. Diese typische Blockadepolitik mit ideologischen Kämpfen zwischen rechts und links habe sie in ihrer Amtszeit nun mehrmals erlebt.
Ich hoffe einfach, dass hier man auch wieder zur Raison kommt und irgendwo bei wichtigen Vorlagen für unser Land dann einmal die Parteipolitik ein bisschen beiseite legt und sagt, was ist gut für unser Land. Und Scherbenhaufen wie das, das nützt einfach niemandem.
Das Geschäft geht nun an den Ständerat. Nimmt er die Vorlage an, wird sich der Nationalrat ein zweites Mal damit befassen müssen. Wahrscheinlich in neuer Zusammensetzung nach den Wahlen vom nächsten Herbst.
Ja, dieses CO2-Gesetz sollte ja das Klimaabkommen von Paris in der Schweiz umsetzen, Priscilla Imboden im Bundeshaus. Bundesrätin Leuthard beklagt, dass im Parlament Parteipolitik gemacht worden sei. Der Klimaschutz, der bleibe auf der Strecke. Warum haben denn ausgerechnet Linke und Grüne bei der Schlussabstimmung Nein gesagt zum CO2-Gesetz?
Viele von Ihnen haben sich enthalten, weil Sie sagen, dass das abgeschwächte Gesetz gar nicht genügt, um die Schweizer Klimaschutzziele zu erreichen. Das war auch die Einschätzung von Bundesrätin Doris Leuthard. Und Sie setzen nun auf den Ständerat, der sich eben als nächstes damit befassen will. Und zwar wieder zurück auf Feld 1 wird er von der Vorlage des Bundesrates ausgehen und Mitte Links hofft, dass der Ständerat ein griffigeres CO2-Gesetz verabschiedet.
Stichwort Schwäche des Gesetzes. Gibt es denn in diesem gescheiterten Gesetz ein Beispiel, das symptomatisch ist für diese Anführungs- und Schlusszeichen-Schwäche?
Es gibt mehrere. So hat der Nationalrat letzte Woche entschieden, dass es kein Inlandziel geben soll für die CO2-Reduktion der Schweiz. Damit verstößt die Schweiz gegen ihre Pflicht, eigene Massnahmen zu treffen und benachteiligt auch Forstwirtschaft, Gewerbe und Landwirtschaft, die von solchen Massnahmen profitieren könnten. Auch hat der Nationalrat die Sanktionen für jene, die zu viel CO2 ausstoßen, gekürzt und die Autoimporteure nicht sehr stark verpflichtet, effiziente Modelle einzuführen.
Sie haben es gesagt, Linksgrün hofft auf den Ständerat. Ist das denn wahrscheinlich, dass der Ständerat Grüner entscheidet?
Ja, es ist so, dass im Ständerat die CVP viel stärker ist als im Nationalrat und sie hat sich in der Grossen Kammer für die Vorlage ihrer Bundesrätin eingesetzt, also für mehr Klimaschutz. Und im Ständerat ist auch die SVP, die das CO2-Gesetz grundsätzlich ablehnt, viel schwächer als im Nationalrat. Somit könnten sich sehr wohl andere Mehrheiten ergeben beim Klimaschutz.
Ja, aber auch dann muss ja die Vorlage wieder durch den Nationalrat. Ist es möglich, dass die im zweiten Anlauf ganz anders entscheidet?
Ja, möglich ist das schon, vor allem weil viele auf der linken Seite heute taktisch gestimmt haben, indem sie das Gesetz in der Schlussabstimmung abgelehnt haben. Sie werden das nicht mehr tun, wenn der Ständerat eine griffigere Variante zurückschickt. Und was noch hinzukommt, ist, dass die Mehrheiten äußerst knapp waren im Nationalrat. In entscheidenden Punkten setzten sich SVP und FDP nur mit einer Mehrheit von 1 bis 2 Stimmen durch. Und nächstes Jahr sind ja Wahlen und so ist es möglich, dass es Verschiebungen gibt und auch nur leichte Verschiebungen im Parlament genügen, dass da entscheidende Stimmen sich zugunsten des Klimaschutzes aussprechen könnten. Also hier spielen die Wahlen im nächsten Jahr eine große Rolle.
Live aus dem Bundeshaus, Priscilla Imboden. Das CO2-Gesetz ist also gescheitert im Nationalrat. Da fragen wir, fängt Klimaschutz nicht bei jedem Einzelnen an, ohne dass es dafür die Politik braucht? Das Gespräch mit der Forscherin für Konsumentenverhalten nach den Nachrichten, Yvonne Lambrecker.
Die Revision des neuen Aktienrechts ist vertagt. Der Ständerat hat die Vorlage an die Kommission zurückgewiesen. Sie sei überladen und schade der Wirtschaft, wurde kritisiert. Ziel der Revision ist es unter anderem, die Forderungen der Abzockerinitiative umzusetzen. Sie sieht eine Stärkung der Aktionärsrechte vor und will die Finanzströme in der Rohstoffbranche transparenter machen. Das Parlament soll das letzte Wort haben zum UNO-Migrationspakt. Nach dem Ständerat hat auch der Nationalrat einen entsprechenden Vorstoß angenommen. Auch wenn der Inhalt des Pakts rechtlich nicht bindend ist, soll ihn der Bundesrat vorläufig nicht unterzeichnen und zuwarten, bis das Parlament als Gesetzgeber seinen Willen ausgedrückt hat. Der Bundesrat befürwortet den Pakt, hat aber wegen der politischen Diskussionen darauf verzichtet, an der Unterzeichnungszeremonie in Marokko teilzunehmen. Die Anleihenkäufe der Europäischen Zentralbank EZB sind rechtens. Das hat der Europäische Gerichtshof festgehalten. Die EZB kauft seit 2015 Anleihen von Eurostaaten, um den Euroraum zu stabilisieren. Eurokritiker aus Deutschland, darunter der AfD-Gründer Bernd Lucke, klagten dagegen. Der Europäische Gerichtshof hielt in seinem Urteil nun fest, dass die EZB mit den Anleihenkäufen nicht gegen ihr Mandat verstoße. Und sie verstoße damit auch nicht gegen das Verbot der Staatsfinanzierung. Das Verbot besagt, dass die EZB keine Anleihen kaufen darf, um Staaten Geld zur Verfügung zu stellen. In Thailand können die Parteien für die Parlamentswahlen im kommenden Februar nun doch einen Wahlkampf führen. Die Militärregierung hat das Wahlkampfverbot aufgehoben. In der Verordnung heißt es, Parteien solle es möglich sein, ihre politischen Inhalte vorzustellen. Die Militärregierung ist seit 4 Jahren an der Macht, seit die damalige Regierungschefin Yingluck Shinawatra gestürzt wurde. Seither wurden Neuwahlen mehrmals verschoben. Um die humanitäre Krise in Jemen zu lindern, benötigt die UNO nach eigenen Angaben im kommenden Jahr 4 Milliarden Dollar. Das hat der Nothilfekoordinator der Vereinten Nationen mitgeteilt. Mit dem Geld sollen rund 20 Millionen Menschen versorgt werden. In Jemen herrscht seit 2014 Krieg, mehr als 10'000 Menschen wurden getötet, Millionen Kinder leiden laut der UNO an Hunger und Krankheiten. Eine Geberkonferenz ist Ende Februar in Genf geplant. Das Computerprogramm Watson wird mit dem Gottlieb-Duttweiler-Preis ausgezeichnet. Das Programm sei im Bereich der künstlichen Intelligenz die leistungsfähigste Computerplattform der Welt, schreibt das Gottlieb-Duttweiler-Institut. Der Preis geht damit erstmals nicht an eine Person. Das Computerprogramm Watson stehe für eine Zukunft, in der übermenschliche Komplexität mit übermenschlicher Intelligenz bewältigt werde, heißt es in der Mitteilung weiter. Das Programm des Unternehmens IBM hilft zum Beispiel Ärzten bei der Krebstherapie oder entwickelt selbstständig Werbespots. Der Gottlieb-Duttweiler-Preis ist mit 100'000 Franken dotiert. Ein führender Leiter der IBM-Forschungsabteilung wird ihn im kommenden Mai stellvertretend in Empfang nehmen. Sein Team entwickelt das Computerprogramm unter anderem in der Schweiz. Das Wetter: in den Alpen der Ostschweiz und in Nordbünden gibt es letzte Schneeschauer, sonst ist es sonnig oder wird zunehmend sonnig. Die Temperatur erreicht im Norden rund 4 Grad, im Süden um 12 Grad. Morgen wird es im Flachland teils sonnig, teils hat es Hochnebelfelder. In den Bergen und im Süden gibt es ganztags viel Sonnenschein. Mit Bise gibt es im Norden dann maximal 2 Grad, im Süden um 8 Grad.
Der Nationalrat hat das CO2-Gesetz also heute Vormittag in der Schlussabstimmung versenkt. Kompensationen im Inland, im Ausland, CO2-Abgaben auf Flugtickets, für den Klimaschutz, alles Makulatur. Wie problematisch ist das eigentlich? Oder anders gefragt, liegt Klimaschutz nicht doch in der Verantwortung eines jeden Einzelnen? Ich sprach darüber mit Bernadette Süterlin, Dozentin für Konsumentenverhalten an der ETH Zürich, und fragte sie: Ganz grundsätzlich, geht Klimaschutz ohne politische Vorgaben?
Klimaschutz funktioniert und geht, wenn man die notwendige innere Motivation mitbringt, also der innere Antrieb, sein Verhalten zu ändern und eben auch ein bewusstes Leben leben möchte, fördern möchte. Natürlich ist es nicht bei jedem Konsumenten gegeben, bei einigen Konsumenten braucht es immer noch diese extrinsischen, äußeren Anreize. Und zum Beispiel finanzielle Anreize oder Regulierungen, Regeln, die da benötigt werden.
Also nicht jeder schaut freiwillig aufs Klima, wenn ich Sie richtig verstehe.
Genau, nicht jeder macht das freiwillig, weil nicht jeder das Interesse oder diesen inneren Antrieb mit sich bringt. Weil eben bei gewissen Konsumenten ist es eben nicht vereinbar mit dem Lebensstil und sie möchten da keine Einschränkungen in Kauf nehmen. Andere hingegen bringen eben ein persönliches Interesse, Ideale oder Wissen mit sich, die dazu führen, dass sie ihr Verhalten gerne ändern möchten.
Das heißt auch, so Kompensationsplattformen wie MyClimate, die funktionieren eigentlich auch nur über Freiwilligkeit, sprechen also auch nur diese Menschen an?
Genau, es ist sicher so, dass diese Menschen dann vielleicht eher Kompensationszahlungen leisten würden. Das Problem bei diesen Kompensationszahlungen ist dann immer auch, dass man sich da moralisch freikaufen kann. Das heißt, man fühlt sich dann moralisch legitimiert, eben weitere Distanzen zurückzulegen mit dem Flugzeug, weil man ja eben die CO2-Emissionen kompensiert. Das ist natürlich auch nicht wirklich ein wünschenswertes Verhalten und führt auch nicht dazu, dass man wirklich eine umweltfreundliche Selbstidentität dann aufbaut, wenn man diese Legitimationsmöglichkeiten hat. Das ist ein bisschen die Schwierigkeit bei den Kompensationszahlungen.
Bei der Diskussion über den Klimaschutz kommt immer auch das wirtschaftliche Gegenargument, Stichwort Lenkungsabgabe, Arbeitsplätze. Ist es denn legitim, Arbeitsplätze gegen den Klimawandel auszuspielen in dieser Diskussion?
Ich denke, das ist ein bisschen ein zu kurzfristiges Denken, denn grundsätzlich sollte der Klimaschutz und im Vordergrund stehen, wenn wir an die Zukunft denken. Und natürlich ist es auch immer mit Arbeitsplätzen verbunden, aber natürlich kann der Schutz der Umwelt und des Klimas auch Potenzial haben für andere Geschäftsmodelle, für die Entwicklung von neuen Technologien und eben, wie man das Verhalten ändern könnte.
Aber eben,
hier gibt es Ansatzpunkte, ja.
Diese Technologien, diese neuen, die sind ja auch schwierig bei der ganzen Diskussion, weil die eben auch einem das Gefühl geben, man kann denn den Klimawandel schon irgendwie technologisch lösen. Also da beißt sich die Katze ein bisschen in den Schwanz.
Genau, also sicher nicht. Viele Leute möchten auch nicht, dass die Geoengineering-Technologien eben als die Lösung gelten, sondern eher vielleicht eine Übergangslösung sind, dass schlussendlich schon das Verhalten schlussendlich sollte geändert werden von den Konsumenten, aber dass man vielleicht eben in die Zwischenzeit, um ein bisschen die stärksten, größten Konsequenzen ein bisschen abzumildern, dass da Technologien eingesetzt werden können, aber schon, dass man längerfristig gesehen dann schon bei erneuerbaren Energien zum Beispiel, dass man diese fördert und das Verhalten ändert. Aber einfach ein bisschen mehr Luft zu haben, sind Technologien dann vielleicht ein Mittel dazu, um sie ein bisschen mehr Zeit zu verschaffen.
Aber sie machen auch träge, kann man nicht sagen, wir lösen das Problem dann schon irgendwie saugen das CO2 aus der Luft und versenken es im Boden und bis dahin müssen wir gar nichts tun?
Natürlich führt es dazu, dass man eben, gerade weil man dann denkt, das ist nicht akut, dass ich mein Verhalten ändern muss. Und grundsätzlich ist es natürlich immer so, dass Verhaltensänderungen sehr schwierig sind, weil sie eben auch an Lebensstil gebunden sind oder eben auch an Gewohnheiten, die man sehr, sehr ungern aufgibt. Und längerfristig gesehen hat schon am Verhalten, dann Konsumentenverhalten tatsächlich angesetzt werden muss.
Das sagt Bernadette Süterlin von der ETH Zürich. 12:46 Uhr, hier gleich zurück an den Absender, warum der Ständerat das neue Aktienrecht nicht einfach beerdigen will. Und danach bei uns im Rendezvous Mittag. Der Hafen von Dover. Noch ist das britische Tor zu Europa offen. Noch läuft alles just in time. Noch braucht es nicht zehntausende Lastwagenabstellplätze entlang von Autobahnen. Noch. Und? Weiß ich noch, wer ich bin, was ich will und was ich medizinisch brauche? Und wie misst der Arzt, wer ich bin, was ich will und was ich medizinisch brauche? Die neuen Richtlinien zur Urteilsfähigkeit bei uns kurz vor eins. Angeschoben hatte die Revision seinerzeit Justizminister Christoph Blocher. Dann kam die Abzocker-Initiative dazwischen und jetzt kommt das Geschäft auf die Zielgerade. Wir reden von der Aktienrechtsrevision. Es geht um den Anteil von Frauen in Teppichetagen. Es soll einfacher werden, eine AG zu gründen und die Rohstoffunternehmen, die sollen transparenter wirtschaften. Der Nationalrat hat das Paket im Sommer gut geheißen. Der Ständerat hingegen bremst. Er will zwar nicht gerade den kompletten Übungsabbruch, aber er hat heute Rückweisung an seine Kommission beschlossen. Warum das? Gaudenz Wacker.
215 Seiten dick ist der Gesetzestext, den die Ständeräte heute vor sich hatten. Aus Sicht des Zürcher FDP-Ständerats und Unternehmers Ruedi Noser ist es ein Konvolut von Paragraphen, die der Wirtschaft schaden. Es gelte daher
«Lieber keine Revision als diese».
Noser will deshalb, dass der Ständerat gar nicht erst auf das Reformpaket eintritt. Der Bundesrat werbe zwar damit, diese Reform bringe Erleichterungen für die Wirtschaft. Das Gegenteil sei der Fall.
Statt Erleichterungen oder zukunftsträchtige Ideen findet sich darin zahlreiche Eingriffe in die Wirtschaftsfreiheit, darunter massive Einschränkungen und Auflagen sowie den Ausbau von Haftung.
In die Nase sticht Noser insbesondere, dass die vorberatende Kommission des Ständerats das Reformpaket zusätzlich aufgeladen hat. Bereits die Richtwerte für sanfte Frauenquoten in den Chefetagen börsenkotierter Firmen sind umstritten. Der Nationalrat beschloss sie im Sommer nur mit sehr knappem Mehr. Danach fügte die Rechtskommission noch weitere Regeln für Firmen ein, etwa bei der Politikfinanzierung. Demzufolge sollten börsenkotierte Unternehmen ihre Zahlungen an Parteien offenlegen. Das alles sei, so der Schaffhauser SVP-Ständerat Hannes Gehrmann, ein einziges
Sammelsurium an Änderungen und Verschärfungen, die geprägt sind von einem tiefen Misstrauen gegen die Richtigkeit unternehmerischer Entscheide.
Deswegen aber gleich die ganze Vorlage beerdigen, gehe ihm dann doch zu weit, sagt der Ausserrhoder FDP-Ständerat Andrea Caroni, passend zur Vorlage in lupenreinem Aktienrechtsdeutsch.
Die Bilanz aus aktueller Sicht, die ist für mich negativ, aber ich sehe noch die Möglichkeit für eine Sanierung. Und da schien es mir überstürzt, gleich die Bilanz zu deponieren, weil wir ein schlechtes Quartal hatten in der RKS.
Ein schlechtes Quartal in der Rechtskommission des Ständerats, der RKS, der Caroni selber angehört. Caroni plädiert daher selbstkritisch für eine Rückweisung der Vorlage an die Kommission. damit diese die umstrittenen Punkte noch einmal anschauen, das Paket so entschlacken kann, in Richtung mehr Wirtschaftsfreundlichkeit. Doch dafür brauche es keine Rückweisung, sagen Linke an die Adresse der Bürgerlichen, der Baselbieter SP-Vertreter Claude Janiak etwa. Wer das 215-seitige Paket zurechttrimmen wolle, müsse dafür nur gerade 13 Änderungsanträge einbringen. Nur sei das halt nicht geschehen.
Das ist nicht wahnsinnig viel. Es tut mir leid, wenn Sie diese Aufgabe halt nicht gemacht haben und diese 13 Anträge nicht gestellt haben. Aber diesen Vorwurf müssen Sie sich gefallen lassen, dass das doch ein bisschen billig ist, das einfach dann zurückzuweisen.
Genau dafür entscheidet sich der Ständerat aber. Mit 29-15 stimmt er für Rückweisung an die Rechtskommission. Die zuständige Justizministerin Simonetta Sommaruga bringt dafür nach der Debatte Verständnis auf. Etwas aber schreibt sie der Kommission jetzt schon ins Aufgabenheft. An den Geschlechterrichtwerten möge sie bitte festhalten.
Ich hoffe, dass auch im Ständerat jetzt noch einmal ernsthaft geprüft wird, weil gerade solche Anliegen dienen auch einer Modernisierung in der Wirtschaft.
Mit ihrem Wechsel ins Umweltdepartement wird Sommaruga die Zukunft der sanften Quotenregelung allerdings nur noch von der Seitenlinie aus verfolgen können. Und das vielleicht noch lange. Die letzte Revision des Aktienrechts brauchte ganze 27 Jahre.
Das war Gaudenz Wacker aus dem Bundeshaus. Es geht und geht nicht vorwärts mit dem Brexit. Schwebezustand in Großbritannien. Und das ist ein denkbar unerwünschtes Szenario am Hafen in Dover, dem Tor zu Europa. Rund um die Uhr transportieren dort Tausende von Lastwagengütern über den Ärmelkanal hin und zurück. Wie kaum ein anderer Ort im Vereinigten Königreich blickt Dover darum gespannt nach London, nach Westminster, ins Parlament. Jeder Entscheid wäre ihnen lieber als die aktuelle Ungewissheit über den Scheidungsvertrag mit der EU. Aus Dover, Charles Liebherr.
Setzt sich Premierministerin Theresa May doch noch durch, dann wäre die ganze Arbeit von Keith Morris für die Katz, was ihm ganz recht wäre.
If there's a deal, if Mrs. May's deal goes through,
irgendwann müssen wir einen Deal mit der EU haben, egal welchen. Dann wird der Hafen von Dover funktionieren wie in den letzten 40 Jahren. Keith Morris ist der oberste Verwaltungsbeamte von Dover. Sein Job ist es, die Zukunft zu planen und Politiker in Erinnerung zu rufen, dass die britische Industrie ohne einen funktionierenden Hafen in Dover nicht überleben kann. Und das bedingt ein Scheidungsabkommen mit der EU. Die Ungewissheit ist die größte Gefahr für Dovers Hafen. Erst vor 2 Wochen durfte Morris zur Kenntnis nehmen, dass die Regierung diese seine Message endlich hörte. Der zurückgetretene Brexit-Minister musste im Parlament zugeben, dass er das Problem Dover unterschätzte.
Without a doubt, there's been a change in the government's thinking about Dover particularly.
Naja, die Einsicht der Regierung erfolgte etwas spät, aber immerhin.
Because it meant that our message was getting through to the very highest levels.
2 Möwen lassen sich vom Aufwind über Dovers weiße Felsen tragen. Von oben herab wirken die Hafenangestellten wie Spielzeugfiguren in leuchtend gelben Westen. Sie winken Lastwagen über das Hafengelände. 120 Fähren pro Tag spucken sie aus. An Spitzentagen fahren 10.000 LKWs ein und aus im Hafen von Dover auf einer doppelstöckigen Zufahrtsstraße, dem Catwalk, dem Laufsteg der europäischen Logistikbranche. Die brummenden Modelle heißen Expio Logistik, in weiß und rot gekleidet, DB Schenker weiß gekleidet aus Deutschland, San José López aus Spanien, grün, Aldo in rot, Link in schwarz. Nowakowski Transport aus Polen, glänzend, offenbar frisch gewaschen. 3 Minuten, so lange benötigt ein Lastwagen, um vom Schiff runter aus dem Hafen auf die Autobahn einzubiegen. Wertvolle 3 Minuten. Just in time. Viele britische Firmen sparen sich nämlich Lagerhallen. Sie verlassen sich auf die Zulieferer aus Europa, dass die bestellten Waren auf die Minute genau angeliefert werden. Das sind die Vorteile des EU-Binnenmarktes ohne Zollkontrollen. Und das ist es, was Keith Morris am meisten fürchtet, dass diese wieder eingeführt werden müssen. In diesem Fall würden sich Lastwagen auf 50 Kilometer stauen, haben Experten ausgerechnet. Diesen Notfall plant Keith Morris.
We've got plans in place to hold 10,000 freight vehicles locally.
In diesem Fall müssten wir 10.000 Lkw-Abstellplätze schaffen entlang der Autobahn. Reicht das nicht aus, werden wir Lastwagen überall im Land zurückhalten. Natürlich würde das landesweit viel zu reden geben. Denn Keith Morris vermutet, dass dann genau jene Politiker am lautesten protestieren, die heute jeden Deal mit der EU bekämpfen. Darum formulierte er einen Wunsch an die Vereinigten Parlamentarier kurz vor Weihnachten: Entscheidet endlich.
Brexit is too important for politics.
Brexit ist viel zu wichtig für politische Spiele.
It's about the nation, it's about Europe.
Es geht um die ganze Nation, um Europa.
Make the best decision with everyone in mind.
Darum bitte entscheidet im Interesse aller. Im Hafen von Dover warten alle darauf, dass es endlich weitergeht.
In der Medizin ist die Urteilsfähigkeit grundlegend. Nur eine urteilsfähige Person kann Ja sagen zu einer medizinischen Behandlung oder eben Nein. Nur, wie stellt man diese Urteilsfähigkeit fest im Spital, in der Arztpraxis? Seit heute gibt es dazu neue Richtlinien, herausgegeben und vorgestellt von der Schweizerischen Akademie der medizinischen Wissenschaften. Im Studio ist Wissenschaftsredaktorin Irène Dietschi. Ja, wie misst man ab heute die Urteilsfähigkeit von Patientinnen und Patienten?
Die Autoren dieser Richtlinien machen das im Wesentlichen an vier Kriterien fest. Dazu gehört die Erkenntnisfähigkeit, dass man also imstande ist, Informationen zum eigenen Gesundheitszustand zu erfassen und dann zu entscheiden. Aber es geht halt um mehr als nur das Kognitive. Genauso wichtig sind emotionale Faktoren, also wie werte ich Informationen, die ich von Gesundheitsfachleuten bekommen habe. Bin ich als Patientin imstande, aufgrund dieser Informationen und meinen eigenen Wertvorstellungen einen Entscheid zu treffen? Und kann ich den auch kommunizieren? All das spielt neu eine Rolle.
Also vier Faktoren neu. Wie war das denn bis jetzt?
Ja, bislang war diese Abklärung mehr oder weniger eine Blackbox. Das hat mir die Zürcher Medizinethikerin Nicola Biller-Andorno gesagt. Sie hat die neuen Richtlinien maßgeblich verfasst. Und das lief so, in vielen Spitälern hat man vielleicht einen Kurztest gemacht für das Kognitive. Dabei lässt man die Patienten in 7er Schritten von 100 rückwärts zählen. Aber die anderen Faktoren, die hat man häufig gar nicht berücksichtigt. Das heißt, es war weitgehend unklar, wer einen Patienten für urteilsunfähig erklärt und nach welchen Kriterien. Dabei ist das eigentlich ein massiver Eingriff in die Persönlichkeitsrechte von Patienten. Jemand ist prinzipiell urteilsfähig und plötzlich wird ihm oder ihr das Heft aus der Hand genommen.
Also weg vom Kognitiven hin zur Selbstbestimmung, die wird höher gewichtet jetzt.
Ich denke, davon darf man ausgehen. Das wird zum Beispiel dann bei psychiatrischen Erkrankungen sehr wirksam. Jemand mit einer frühen oder mittleren Alzheimer-Erkrankung zum Beispiel kann nämlich durchaus noch urteilsfähig sein. Vielleicht scheitert er an diesen siebener Schritten von 100 rückwärts. Aber er kann zum Beispiel ein Veto einlegen, ins Spital eingeliefert zu werden. Gerade bei einer älteren Person ist ja die Gefahr groß, dass andere über ihren Kopf hinweg entscheiden. Und das soll sich mit diesen neuen Richtlinien ändern.
Aber wo, Irène Dietschi, wo hört dann diese Selbstbestimmung auf?
Sie hört dort auf, wo die medizinische Fürsorge auf dem Spiel steht. Stellen Sie sich eine 30-jährige alkoholisierte Velofahrerin vor, die nach einem Sturz vom Velo in den Notfall eingeliefert wird. Sie ist vielleicht bewusstlos, hat keinen Helm getragen. Wenn diese Patientin nun aufwacht und sagt, sie wolle keine neurologische Abklärung, sondern nach Hause, dann ist die Fürsorge wichtiger als die Selbstbestimmung. Und das Gleiche gilt in anderen heiklen Situationen. Etwa wenn eine 12-Jährige bei der Gynäkologin nach Verhütungsmitteln fragt oder wenn der ältere Herr mit leichter Demenz eine Lungenentzündung bekommt und sich dann weigert, ins Spital zu gehen.
Wer entscheidet eigentlich darüber, ob ein Patient urteilsfähig ist? Ist das der Arzt allein?
Nein, das können auch andere Gesundheitsfachpersonen, also Pflegende oder Physiotherapeutinnen. Wichtig ist, dass bei dieser Abklärung neu so ein Dokumentationsbogen benutzt wird. Und Der ermöglicht der verantwortlichen Person, die das ausfüllt, systematisch vorzugehen, also nicht aus dem hohlen Bauch. Und genauso wichtig, der Patient kann später in seiner Akte nachvollziehen, warum die Fachleute wie entschieden haben.
Und ab heute nehmen also alle Ärzte, alle Pflegende einen solchen Bogen zur Hand, wenn es um die Urteilsfähigkeit geht.
Also die SMW hat diese Richtlinien neu ins Netz gestellt. Sie sind ab heute öffentlich. Es handelt sich wie bei allen SMW-Richtlinien um Empfehlungen. Die Ärztegesellschaft FMH wird dann an ihrer nächsten Versammlung darüber beschließen. Dann sind die Richtlinien für Ärzte und Ärztinnen verbindlich.
Neue Richtlinien zur Urteilsfähigkeit. Das war live im Rendezvous. Wissenschaftsredaktorin Irene Dietschi. Danke. 13 Uhr. Trump, Merkel, dem Papst, Ihnen allen hat Alain Berset dieses Jahr die Hand geschüttelt. Als Bundespräsident war er auf der Weltbühne sehr präsent. Wir schauen mit Berset zurück auf dieses präsidiale Jahr im Tagesgespräch nach den Schlagzeilen Yvonne Lambricker.
Das CO2-Gesetz mit Maßnahmen zum Schutz des Klimas ist im Nationalrat gescheitert, nach 4 Tagen Beratung. Am Schluss stellten sich nur noch die FDP und die CVP hinter die Vorlage. Diese geht nun an den Ständerat. Die Revision des neuen Aktienrechts und damit auch die Umsetzung der Abzockerinitiative ist vertagt. Der Ständerat hat die Vorlage an die Kommission zurückgewiesen. Sie sei überladen und schade der Wirtschaft, wurde kritisiert. Die Anleihenkäufe der Europäischen Zentralbank EZB sind rechtens, das hat der Europäische Gerichtshof festgehalten. Die EZB kauft seit 2015 Anleihen von Eurostaaten, um den Euroraum zu stabilisieren.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.